Die Lesung für die Predigt heute ist 2. Mose 19, so ziemlich alle Verse. Im 3. Monat nach dem Auszug der Kinder Israels aus dem Land Ägypten kamen sie an eben diesem Tag in die Wüste Sinai. Sie waren von Rephidim ausgezogen und in die Wüste Sinai gekommen und lagerten sich in der Wüste. Und Israel lagerte sich dort dem Berg gegenüber. Mose aber stieg hinauf zu Gott. Denn der Herr rief ihm vom Berg aus zu und sprach: So sollst du zu dem Haus Jakobs sagen und den Kindern Israels verkündigen: Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügen getragen und euch zu mir gebracht habe. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Und Mose kam und rief die Ältesten des Volkes zu sich und legte ihnen alle diese Worte vor, die der Herr ihm geboten hatte. Da antwortete das ganze Volk miteinander und sprach: Alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Und Mose überbrachte dem Herrn die Antwort des Volkes. Da sprach der Herr zu Mose: Siehe, ich will in einer dichten Wolke zu dir kommen, damit das Volk meine Worte hört, die ich mit dir rede, und auch dir für alle Zeit glaubt. Und Mose verkündete dem Volk die Worte des Volkes. Und verkündete dem Herrn die Worte des Volkes. Da sprach der Herr zu Mose: Geh zum Volk und heilige sie heute und morgen. Und sie sollen ihre Kleider waschen und sie sollen bereit sein für den dritten Tag. Denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes herabsteigen auf den Berg Sinai. Und zeige dem Volk eine Grenze ringsum und sprich zu ihnen: Hütet euch davor, auf den Berg zu steigen und seinen Fuß anzurühren, denn jeder, der den Berg anrührt, muss unbedingt sterben. Niemandes Hand soll ihn anrühren, sonst soll derjenige unbedingt gesteinigt oder erschossen werden. Sei es ein Tier oder ein Mensch, er soll nicht am Leben bleiben. Wenn aber das Horn anhaltend ertönt, dann sollen sie zum Berg kommen. Da stieg Mose vom Berg herab zum Volk und heiligte das Volk. Und sie wuschen ihre Kleider. Und er sprach zum Volk: Seid bereit für den dritten Tag. Keiner nahe sich seiner Frau. Und es geschah, als der dritte Tag kam und es noch früh am Morgen war, da erhob sich ein Donner und Blitzen und eine dichte Wolke lag auf dem Berg. Und es ertönte ein sehr lauter Schall von Schofarhörnern. Da erschrak das Volk, das im Lager war. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen, und sie stellten sich unten am Berg auf. Aber der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn hinabstieg. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens, und der ganze Berg erbebte heftig. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete, und Gott antwortete ihm mit lauter Stimme. Als nun der Herr auf dem Berg Sinai, oben auf den Gipfel des Berges herabgekommen war, rief er Mose hinauf auf den Gipfel des Berges, und Mose stieg hinauf. Da sprach der Herr zu Mose: Steige hinab und ermahne das Volk, dass sie nicht zum Herrn durchbrechen, um zu schauen, und viele von ihnen fallen. Auch die Priester, die dem Herrn nahen, sollen sich heiligen, dass der Herr nicht einen Riss unter ihnen macht. Mose aber sprach zum Herrn: Das Volk kann nicht auf den Berg Sinai steigen, denn du hast uns bezeugt und gesagt: Ziehe eine Grenze um den Berg und heilige ihn. Der Herr sprach zu ihm: Geh hin, steige hinab. Danach sollst du hinaufsteigen und Aaron mit dir. Aber die Priester und das Volk sollen nicht durchbrechen, um zum Herrn hinaufzusteigen, damit er nicht einen Riss unter ihnen macht. Und Mose stieg zum Volk hinunter und sagte es ihnen. Dies sind die Worte des lebendigen Gottes.
Lasst uns noch beten. Himmlischer Vater, du hast uns dein Wort geschenkt und du hast uns diese Begegnung von Israel mit dir in deinem Wort aufbewahrt. Bitte lass dein Wort jetzt lebendig werden, damit es auch für uns, in uns heute seine Wirkung entfaltet und du dich in uns verherrlichst. In Jesu Namen. Amen. Wenn es einen Gott gibt, wie können wir ihm begegnen? Die meisten Menschen wissen doch instinktiv, dass es etwas gibt, das den begrenzten materiellen Horizont dieser Welt überschreitet. Und immer wieder begegnet man Menschen, die auf der Suche nach diesem Etwas sind. Wenn man sich das Internet anschaut, dann ist es voll von Ideen, wie man Gott finden kann. Ich weiß nicht, ob ihr schon einmal danach geschaut habt. Neulich habe ich zum Beispiel einen Artikel in der Huffington Post gefunden, wonach man Gott in sich selbst finden kann, wenn man nur daran glaubt. Es gibt auch WikiHow-Anleitungen mit vielen Möglichkeiten, wie man seinen eigenen persönlichen Gott finden kann. Einer der Ratschläge darin lautete zum Beispiel, dass man sich doch ein Lobpreiszentrum suchen solle, in dem man sich wohlfühlt, in dem man sich gut fühlt. Nun, ich hoffe, dass ihr euch hier wohlfühlt, aber ich weiß nicht, ob das das ausschlagende Kriterium ist bei eurer Wahl dieses Gottesdienstes oder es sein sollte. Ja, es gibt viele Vorstellungen davon, wie man Gott finden, wie man Gott begegnen kann. Und wie wir in den vergangenen Wochen im Buch Exodus gesehen haben, handelt dieses Buch von einer Gottesbegegnung. Allerdings ist es eine Begegnung, in der nicht die Menschen hin zu Gott finden, sondern umgekehrt. Gott findet sein Volk in Ägypten. Es ist in der Sklaverei, er führt es heraus, er befreit es, mitten durch die Wüste hindurch leitet er es in die Freiheit hinaus. Gott hat ihnen versprochen, sie in ein gutes Land zu führen. Doch wenn wir heute zum Höhepunkt des Buches Exodus kommen, in diesem Kapitel, das wir gerade gelesen haben, dann stellen wir vielleicht überrascht fest, dass dieser Höhepunkt gar nicht im Einzug in das Land besteht. Tatsächlich befinden sie sich rein geografisch betrachtet immer noch mehr oder weniger genauso weit weg von diesem verheißenen Land wie am Anfang. Der Höhepunkt findet an keinem großartigen Ort statt. Wir lesen hier, dass es sich ein Berg in einer Wüste, dass es sich um einen Berg in einer Wüste handelt. Doch wichtiger als der Ort ist diese einzigartige Begegnung, die dort geschieht. Zwischen Gott und seinem Volk. Es ist eine Begegnung, die Gott von vornherein geplant hatte. Schon in Kapitel 3 des Buches begegnete Mose Gott am selben Berg, in einem brennenden Dornbusch. Und dort beruft Gott den eher widerwilligen Mose dazu, das Volk Israel aus Ägypten zu retten. Und er verheißt ihm ein Zeichen und sagt, das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werde dir Gott dienen auf diesem Berge. Sprich, es war schon von jeher Teil von Gottes Plan, dass das Volk Israel ihm an diesem Berg begegnen würde. Und nun sind sie da. Wie soll man sich eine Begegnung mit Gott vorstellen? Wie soll man sich eine Begegnung mit Gott vorstellen? Ich weiß nicht, ob ihr schon das Buch Die Hütte gelesen habt, Englisch The Shack von William Paul Young. Darin geht es ebenfalls um eine Gottesbegegnung. Ein Mann namens Mac erhält er unvermittelt eine Einladung des dreieinigen Gottes. Er geht zum Treffpunkt, eben dieser Hütte. Er steht vor der Tür und Gott in Form von Papa, einer afroamerikanischen Frau, reißt die Tür auf und begrüßt ihn strahlend. Drinnen sind Jesus, ein Mann aus dem Nahen Osten, und der Heilige Geist in Form einer asiatischen Frau. Die Begegnung, so wie der Verfasser sie sich vorstellt, läuft völlig ungezwungen ab. Gott begrüßt Mac mit einem strahlenden Lächeln. Er erklärt sich und später lachen sie zum Beispiel über die menschliche Tollpatschigkeit, als Jesus eine Schüssel Teig fallen lässt und dabei auch einiges auf Papa landet. Eine solche Vorstellung ist sicherlich nicht jedermanns Sache. Aber wenn wir bedenken, dass das Buch ein absoluter Bestseller wurde, dann scheint das Buch doch eine innere Sehnsucht anzusprechen, die viele Menschen verspüren. Es ist die Sehnsucht nach einer unmittelbaren, nach einer vertrauten und intimen, engen Beziehung zu Gott, der uns wie gute Freunde behandelt. Wenn wir dann allerdings diese Vorstellung von einer Gottesbegegnung mit der in Exodus Kapitel 9 vergleichen, mit der wahren Gottesbegegnung, dann werden wir einige Diskrepanzen feststellen. Denn die Begegnung, die wir dort sehen, ist eine überwältigende und auch nicht ganz ungefährliche Erfahrung. Ich lese noch mal ab Vers 16 von dieser überwältigenden Begegnung mit Gott. Als nun der dritte Tag kam und es Morgen ward, da erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke auf dem Berge und der Ton einer sehr starken Posaune. Das ganze Volk aber, das im Lager war, erschrak. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen und es trat unten an den Berg. Der ganze Berg Sinai aber rauchte, weil der Herr auf den Berg herabfuhr im Feuer. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch von einem Schmelzofen. Und der ganze Berg bebte sehr. Und der Posaune Ton ward immer stärker. Und Mose redete und Gott antwortete ihm laut. Als nun der Herr herniedergekommen war auf den Berg Sinai, oben auf seinen Gipfel, da berief er Mose hinauf auf den Gipfel des Berges und Mose stieg hinauf. Da sprach der Herr zu ihm, steig hinab, kaum oben soll er wieder hinabsteigen, und verwarne das Volk, dass sie nicht durchbrechen zum Herrn, ihn zu sehen, und viele von ihnen fallen. Auch die Priester, die sonst zum Herrn nahen dürfen, sollen sich heiligen, dass der Herr nicht zwischen sie dreinfahre. Mose aber sprach zum Herrn, das Volk kann nicht auf den Berg steigen, denn du hast uns verwarnt und gesagt, zieh eine Grenze um den Berg und heilige ihn. Und der Herr sprach zu ihm, geh hin, steig hinab und komm wieder herauf, du und Aaron mit dir. Aber die Priester und das Volk sollen nicht durchbrechen, dass sie hinaufsteigen zu dem Herrn, damit er nicht zwischen sie dreinfahre. Und Mose stieg hinunter zum Volk und sagte es ihm. Spürt ihr die Dramatik dieser Begegnung? Wenn der wahre Gott erscheint, dann erbebt Mensch, dann erbebt der Berg. Gott muss das Volk durch eine Abgrenzung vor sich schützen. Offensichtlich ist es nicht ungefährlich, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Das Volk erschrickt. Und nicht lange danach können sie ihrem Instinkt nicht länger widerstehen und sie fliehen vor der Gegenwart Gottes. Wie verschieden ist die menschliche Vorstellung einer Gottesbegegnung von dieser Wirklichkeit? Übrigens finden wir eine ähnlich überwältigende Beschreibung von einer Begegnung mit Gott im Neuen Testament. Der Apostel Johannes schreibt in Offenbarung Kapitel 1 von der Begegnung mit dem auferstandenen Herrn Jesus. Ich sah einen, der war einem Menschensohn gleich. Der war angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Weiter schreibt Johannes, seine Augen waren wie Feuerflammen und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Der Gott, der sich im Alten und im Neuen Testament offenbart, ist ein heiliger Gott, ein ehrfurchtgebietender Gott. Vor dem Menschen niederfallen, vor dem Menschen sich fürchten. Ihm zu begegnen ist kein gemütliches Kaffeekränzchen, es ist auch keine Selbstverständlichkeit, sondern eine überwältigende Erfahrung. Denken wir so über unsere Begegnungen mit Gott. Es ist wichtig, dass wir an diesen Punkt kommen, denn wenn man Gott auf diese überwältigende Weise erfahren hat dann erfahren wir, dass es nicht Gottes Ziel für sein Volk ist, dass wir Panik verspüren. Als der Apostel Johannes wie tot am Boden liegt, da richtet der auferstandene Herr Jesus ihn selbst mit den Worten auf: Fürchte dich nicht. Und dieselben Worte richtet Mose auch nur ein Kapitel später an die Israeliten, die sich aus dem Staub gemacht haben und nur noch aus der Ferne zuschauen wollen. Er sagt: Fürchtet euch nicht. Gott geht es bei diesen Begegnungen nicht um Panikmachen, sondern darum, dass die Menschen, die er liebt, seine überwältigende Herrlichkeit erkennen und Ehrfurcht empfinden. Nichts an der Begegnung mit Gott ist selbstverständlich, sondern es ist die außergewöhnlichste, die überwältigendste, die lebensveränderndste Begegnung, die einem Menschen geschehen kann. Es ist eine Begegnung, die Leben verändert und dem Volk eine neue Identität schenkt. Schauen wir uns das an. Lesen wir von Vers 3. Und Mose stieg hinauf zu Gott, und der Herr rief ihm vom Berge zu und sprach: So sollst du sagen zu dem Hause Jakob und den Israeliten verkündigen: Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Und hier sehen wir, dass Gott etwas Großes mit seinem Volk vorhat. Etwas, das ihr Leben verändern wird. Denn dieser mächtige Gott, den die Israeliten in Aktion gesehen haben, als er ihre Feinde vernichtet hat und sie wie auf Adlerflügeln zu ihm gebracht hat, dieser Gott will einen Bund mit ihnen schließen. Er will sich mit ihnen verbünden. Er will auf ihrer Seite stehen. Er will sie beschützen und sie versorgen. Und durch diesen Bundesschluss wird sich ihr Leben von Grund auf verändern. Wir sehen das hier auf zwei Weisen. Er wird ihr Verhalten ändern und er wird ihnen eine neue Identität geben. Beginnen wir mit dem Verhalten. Schaut noch einmal nach, in Vers 5 heißt es: Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten. Wie sieht das neue Verhalten aus? Es ist ein Aufruf zum Gehorsam. Im weiteren Verlauf des zweiten Buch Mose wird dem Volk dann das sogenannte Gesetz des Mose offenbart, an das sie sich halten sollen, mit dem Gehorsam gegenüber diesem Gesetz, gegenüber Gottes Stimme in diesem Gesetz drücken sie aus, dass sie sich an Gottes Bund halten. Sie bringen ihre Treue zu Gott zum Ausdruck, so wie Gott seine Treue dem Volk versprochen hat. Und nun heißt es hier, wenn sie sich zu diesem Gehorsam bereit erklären, dann wird Gott ihnen eine neue Identität schenken. Teil des Bundes ist die neue Identität, die in Vers 5 und Vers 6 so beschrieben werden. Also werdet ihr meiner Stimme gehorchen, meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Gott sagt hier, obwohl die ganze Erde mein ist, so sollt doch ihr mein besonderes Eigentum sein vor allen Völkern. Israel soll für Gott etwas ganz Besonderes sein, so wie ein Edelstein, den man herausholt und in der Sonne funkeln lässt, den man anderen zeigt und schaut und sagt: Schaut euch an, was ich hier habe. Israel soll Gottes Prachtstück auf dieser Welt sein. Und wie genau das beschreibt er in Vers 6, wo er sagt: Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Es ist also eine ganz besondere Beziehung, die Gott mit dem Volk Israel eingehen will. Und sie führt zu einer neuen Identität, die mit zwei Begriffen beschrieben wird: Königreich von Priestern und ein heiliges Volk. Priester sind von Gott als Mittler eingesetzt zwischen Gott und Mensch. Sie haben die Rolle, Gott vor den Menschen und die Menschen vor Gott zu vertreten. Nach biblischem Verständnis wird die Begegnung und die Gemeinschaft mit Gott überhaupt erst durch eine Priesterschaft möglich. In dem Sinne ist Mose hier ein oberster Priester. Und doch erklärt Gott hier auch, dass jeder einzelne Israelit als Mittler eine Rolle darin hat, anderen Menschen und als Teil eines Königreichs auch anderen Völkern die Gegenwart Gottes zu vermitteln. Durch ihr Leben als Nation sollen Menschen und andere Völker erkennen, Gott erkennen, erkennen, dass seine Gegenwart in Jerusalem im Tempel zu finden ist. Aber das sind noch einige Jahrhunderte bis dahin. Zweitens soll Israel für Gott ein heiliges Volk sein. Ein heiliges Volk ist eins, das Gott für einen ganz bestimmten Zweck vom Rest der Völker abgesondert hat. Für Israels Bestimmung bedeutet das, ganz für ihn da zu sein und ganz ihm zu dienen. Ihre Bestimmung ist es also nicht, sich unreflektiert so wie die anderen zu verhalten, die Gott, den Herrn nicht kennen, sondern seine Rolle von Gottes Volk in der Welt und seine allerhöchste Aufgabe ist es, ganz für Gott da zu sein und Gott mit allem, was er dem Volk geschenkt hat, zu dienen. Und für uns ist diese Aussage wichtig, weil diese Stelle später vom Apostel Petrus auf die bezogen wird, die an Christus glauben. Auch wir haben durch Christus eine neue Identität. Und die wird im 1. Petrusbrief so beschrieben, Kapitel 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass er verkündigen soll, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Seht ihr die Parallele? Der Apostel Petrus sagt, das, was dort geschrieben steht, das trifft euch auf euch zu, die ihr an Jesus Christus glaubt. Und so können wir an dieser Stelle einen kurzen Moment innehalten und uns selbst ganz grundsätzlich fragen, Priester, heiliges Volk, verstehe ich so meine Identität und Lebensbestimmung? Ist das mein oberstes Lebensziel, mit meinen Worten Gottes Wohltaten zu verkündigen, so wie es hier geschrieben steht, und überhaupt ganz für Gott zu leben und Gott mit allem, was er mir geschenkt hat, zu dienen? Ist das deine Lebensbestimmung? Wir können Gottes Bestimmung für uns nur dann gerecht werden, wenn wir verstehen, wozu wir berufen sind. Und das sehen wir hier. Auch für die Israeliten damals galt es zu verstehen, wozu sie bestimmt sind. Das also ist das neue Verhalten und die neue Identität, die Gott für sein Volk vorgesehen hat. Israel soll Gottes Perle sein, etwas ganz Besonderes unter allen Völkern. Dafür hat er sie an den Berg Sinai geführt, um diesen Bund mit ihnen zu schließen. Aber wenn wir uns die Einzelheiten hier anschauen, dann sehen wir auch, dass es keine ganz einfache Begegnung für das Volk ist. Wir sahen schon die Abgrenzung, die Gott um das Volk ziehen muss. Gott muss das Volk auf Distanz halten und das nicht, weil er es nicht liebt, sondern eben gerade deshalb, um es vor seiner unmittelbaren Gegenwart zu schützen. Dabei geht es nicht darum, dass Menschen grundsätzlich keine enge Gemeinschaft mit Gott haben können, denn wenn wir an den Anfang der Bibel zurückgehen, dann sehen wir im ersten Buch Mose, dass die ersten Menschen mit Gott in einem Garten wandelten, auf ganz natürliche Weise. Unmittelbar. Erst als sie Gottes Stimme nicht gehorchen und sein Gebot übertreten, erst da wird die Beziehung mit ihm unmöglich. Sie werden aus dem Garten verbannt. Und eben das will Gott nun umkehren. Und entsprechend stellt Gott hier den Gehorsam als Voraussetzung dafür, dass die Begegnung am Berg Sinai überhaupt erst stattfinden kann, wenn das Volk sich bereit erklärt, auf seine Stimme zu hören. Das waren die ersten zwei Punkte. Dritter Punkt, die Heiligung. Nächste Punkte, Heiligung. Wie wir außerdem sehen, ist in Vers 10 die Rede von Heiligung. Mose soll hingehen und das Volk heiligen. Das heißt, die Begegnung kann nur unter der Voraussetzung stattfinden, dass das Volk sich von den anderen Völkern so unterscheidet, dass es sich Gott ganz hingibt. Er soll abgegrenzt sein von allen anderen Völkern. Und hier kommt das in zwei Weisen zum Ausdruck, nämlich erstens in Vers 10, dass sie sich die Kleider waschen sollen. Diese Waschung ist ein Symbol, wie wir es schon öfter im zweiten Buch Mose gesehen haben, dass man das Alte abwäscht, dass man es hinter sich lässt, um unbesudelt und in neu gewonnener Reinheit vor Gott kommen zu können. Aber zweitens heißt es dann in Vers 15 sogar im Klartext, dass niemand Sex mit seiner Frau haben soll oder überhaupt mit irgendjemandem. Vers 15, keiner rühre eine Frau an. Vielleicht fühlt man sich da in seinem Verdacht bestätigt, dass die Bibel eine negative Einstellung zu Sex hat, aber das ist nicht der Fall. Vielmehr bringt diese Enthaltsamkeit hier etwas anderes zum Ausdruck. Nämlich, dass jede andere Beziehung, und sei sie auch so intim wie ein Ehebund, hinter den Bund mit Gott treten muss. Deshalb diese temporäre Enthaltsamkeit. Das sind also die Voraussetzungen für diese Begegnung. Sie geht nur auf Distanz. Sie setzen Gehorsam voraus und die Heiligung. Und diese Distanz sehen wir auch im letzten Punkt, nämlich, dass nur der von Gott erwählte Mittler die unmittelbare Nähe zu Gott, also diese unmittelbare Nähe bleibt allein diesem einen Menschen vorbehalten, dem von Gott erwählten Mittler. Was wir hier am Berg Sinai sehen, ist der Anfang einer Umkehrung dessen, was am Anfang der Bibel schiefgelaufen war, was zur Verbannung der Menschen aus der Gegenwart Gottes führte. Gott führt sie zurück in seine Gegenwart. Doch auch wenn das Volk privilegierter ist als alle anderen Völker, keine andere Nation kann dem Schöpfer so nahe kommen, dann bleibt doch letztlich die Distanz zu Gott fortbestehen, die seit den ersten Menschen herrscht. Die Beziehung gestaltet sich weiterhin nicht einfach. Es findet also keine völlige Umkehrung statt, und das mit gutem Grund, denn auch der Ungehorsam der ersten Menschen hat ihren Fortbestand, auch in Israel. Wir sehen das, wenn wir die Geschichte Israels lesen, am Ende landen sie im Exil. Und sie können ihrer Bestimmung nicht gerecht werden. Wie steht es also heute? Auch wir sind nicht vollkommen. Auch wir gehorchen Gottes Stimme nicht immer. Heiligung steht nicht immer als oberster Programm auf unserem Lebensprogramm. Und im Alltagsgeschäft können wir leicht vergessen, dass Israels Bestimmung auch unsere Bestimmung ist. Wie also sieht unsere Beziehung mit Gott aus? Es ist vollkommen unrealistisch, dass wir diese Nähe zu Gott haben können. Nun, wenn wir in der Geschichte Israels vom Berg Sinai vorblättern, bis wir zu Jesus Christus kommen, dann sehen wir in ihm den einen Israeliten, der in der Lage war, die Distanz zwischen Mensch und Gott zu überwinden. Und weil er die Abgrenzung überwunden hat, können durch Jesus, den Mittler, auch wir Gott nahe kommen. Jesus Christus war vollkommen gehorsam. Er hörte immer auf die Stimme Gottes bis hin zum Tod. Jesus Christus war vollkommen heilig. Er musste nicht erst das Alte hinter sich lassen, so wie die Israeliten ihre Kleider waschen mussten, denn er war gänzlich unbefleckt von Ungehorsam gegenüber Gott. Er lebte ganz für Gott und diente ihm mit allem, was er hatte. Auf diese Weise demonstrierte Jesus, dass er auch der vollkommene Mittler zwischen Gott und Mensch ist. Und als Mittler macht Jesus die Beziehung mit Gott für alle möglich, die zu ihm gehören, das heißt für alle, die an ihn glauben. Als Mittler vollbrachte er das, was notwendig war, um die Abgrenzung und die Distanz zwischen Gott und Mensch zu überwinden. Wie wir gesehen haben, wirkte diese Distanz ja wie ein Schutzwall zum Schutz des Volkes vor Gottes Heiligkeit. Sie schützte das Volk vor Gott, weil der keinen Ungehorsam in seiner unmittelbaren Gegenwart dulden kann. Um die Distanz zu Gott überwinden, muss also zuerst der Ungehorsam und die Schuld, die wir durch diesen Ungehorsam auf uns laden, entfernt werden. Und eben das vollbrachte Jesus durch seinen Tod für uns am Kreuz. Dort am Kreuz nahm er unsere Schuld auf sich, damit wir nicht mehr vor Gott geschützt werden müssen. Die Bibel spricht auch davon, dass er uns durch sein Blut reingewaschen hat, damit wir mit sauberen Kleidern geheiligt vor Gott kommen können. In alledem erfüllt Jesus Christus also alle notwendigen Voraussetzungen, damit wir im Glauben an ihn und ohne Furcht vor Gott kommen können. Was heißt das für unsere Frage vom Anfang? Nun, am Ende hat Gott durch seinen Sohn Jesus tatsächlich das wahrgemacht, was viele von uns sich instinktiv wünschen. Eine ganz enge und vertraute Beziehung zu Gott. Er hält uns nicht mehr auf Distanz und muss es auch nicht, weil uns nichts mehr von ihm trennt. Natürlich wollen wir nicht vergessen, dass Gott ein ehrfurchtgebietender Gott ist. Seine Macht übersteigt alles, was wir uns vorstellen können. Der Apostel Johannes liegt wie tot auf dem Boden. Aber er will uns mit Jesus Christus wie einen funkelnden Edelstein als Eigentum besitzen. Durch den Glauben an Jesus Christus sind wir mit Jesus Christus dieses Eigentum. Wir sind sein wertvoller Schatz. Wir gehören ihm ganz. Und dank Jesus dürfen wir zu ihm kommen wie geliebte Kinder zu seinem liebevollen Vater. Die Trennung ist vorbei. Die Nähe zu Gott ist möglich. Warum dankt mir Gott nicht dafür? Lasst uns beten. Himmlischer Vater, du bist ein mächtiger Gott, ein ehrfurchtgebietender Gott. Wir danken dir, dass du alles aus dem Weg geräumt hast, unsere Schuld, unseren Ungehorsam, unseren Schmutz, der sich in unserem Leben angesammelt hat. Alles hast du weggeräumt und weggewaschen, damit wir vor dich kommen dürfen, durch Jesus Christus. Wir wollen dich dafür preisen. Wir bitten dich, lass uns nicht vergessen, Ehrfurcht vor dir zu haben. Lass uns nicht vergessen, dass es nichts Selbstverständliches ist, uns mit dir zu treffen. Aber gib uns auch die Zuversicht in Jesus Christus, dass er uns nahe zu dir gebracht hat, dass uns nichts mehr trennt und dass wir vor dich kommen können, wie vor einen liebenden Vater. In Jesu Namen. Amen.